Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleverin, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und diesmal hatten wir eine ganz besondere Folge auf einer ganz besonderen Bühne. Denn wir haben einen Live-Podcast aufgezeichnet bei den OÖN Digital Days im Oktober. Zu Gast war niemand geringerer als Rainer Reichel, einer der, kann man sicher sagen, prägenden Köpfe der österreichischen Werbe- und Kommunikationsszene, Gründer und CEO der renommierten Agentur Reichel und Partner. Rainer Reichel hat in Linz studiert an der Johannes Kepler Universität und hier den Grundstein für seine Karriere gelegt. Nach einigen Jahren bei einer Wiener Agentur hat er 1988 seine eigene Agentur gegründet. Im Podcast-Interview spricht er über seine Anfänge in der Werbung, von den ersten Schritten nach dem Studium, der Entscheidung, sein eigenes Unternehmen zu gründen und von den ersten doch sehr, sehr mutigen Projekten. Ich sage nur Stichwort Mauer quer über die Linzer Landstraße, also reinhören, was da alles passiert ist. Aber wir sprechen auch über die Werbung heute. Er reflektiert mit mir gemeinsam über, ja, wie schaut denn eigentlich Werbung, Markenbotschaften heute aus? Wie unzufrieden ist er denn da eigentlich auch? Und ja, welche Bedeutung sollte Werbung und Marke heutzutage bekommen? Und er öffnet sich sehr persönlich über seine persönliche gesundheitliche Geschichte, wie ihn seine gesundheitliche Krise geprägt hat, welche Lehren er daraus gezogen hat und mit welchem Blick er mittlerweile auf sein Leben und seine Arbeit blickt. All das verrät er und deshalb sage ich jetzt viel Spaß mit Club der Cleverin X, Rainer Reichel.
Ah, Rainer, schön, dass wir gegenüber sitzen. Oder? Schön, dass wir uns einmal da gegenüber sitzen.
Ja, so intim
vor allem. So intim vorm Kaminfeuer, das hört man jetzt natürlich im Podcast nicht, aber hinter uns ist so ein wunderschönes Kaminfeuer eingeblendet, da wird es gleich ganz kuschelig. Man muss ja wirklich sagen, du hast als Agenturchef da schon ordentlich was hingelegt. Ja? Du hast mehr als 35 Jahre Erfahrung im Gepäck, wenn es um dieses Agenturgeschäft geht. Reichel und Partner, das ist natürlich uns allen ein Begriff. Du hast da eine Vision verwirklicht, muss man echt sagen, und dabei unfassbar viel erlebt. Und wir zwei haben jetzt wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe aller Zeiten. Wir haben 30 Minuten und ich muss jetzt versuchen, in diesen 30 Minuten deinen ganzen Erfahrungsschatz hier aus dir herauszukitzeln, aber wir haben eben nur 30 Minuten. Wir werden es schon irgendwie schaffen.
Ich bin dabei.
Das ist die beste Voraussetzung. Jetzt heißt der Podcast ja Club der Cleveren und jetzt fangen wir gleich mit einer total offensiven Frage an. Würdest du dich selbst als clever bezeichnen und warum?
Das ist eine gute Frage, über die habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich im Leben mit Themen beschäftigt, die einfach die allgemein Bildung betreffen und weit über das, was man beruflich macht, hinausgeht, dass man interessiert ist. Und der Steve Jobs hat das so cool gesagt, stay hungry and foolish. Ja? Und dadurch ergibt sich vielleicht der Cleverness. Wir sind natürlich alle genetisch disponiert mit dem, was unser Gehirn verarbeiten kann oder nicht. Das ist die Rahmenbedingung, aber ich glaube, in Summe hat es ganz gut funktioniert.
Das ist immer das, wenn man von sich selbst sagt, man ist besonders gescheit, hast du wieder gleich das von sich zu überzeugt. Aber wenn man sagt, man ist eh nicht so gescheit, passt es auch nicht. Gell? Man kann eigentlich gar keine richtige Antwort auf die Frage geben. Jetzt hast du mir gesagt, die Kraft der Vision stärkt unser Unterbewusstsein und bringt uns zu herausragenden Leistungen. Jetzt drehen wir das Rad der Zeit mal ganz kurz zurück zu Beginn. Welche Vision hattest du denn, wenn du daran zurückdenkst, an die Anfänge? Wann hast du denn festgestellt, ich kann Leute mitreißen, Kommunikation, Werbung, dieses Zünden des Feuers, jetzt sitzen wir ja vom Lagerfeuer oder vom Kaminfeuer, was war so deine Vision, dass du gesagt hast, okay, mit dem mache ich mich selbstständig, das ist meins?
Da gibt es eigentlich mehrere Meilensteine im Leben. Eines war, wie mein Vater gestorben ist, hatten wir 3 Schuhgeschäfte in einer Straße und der Notar hat zu meiner Mutter gesagt, liebe Frau Reichel, ich lasse mir Zeit mit der Abwicklung, also das, wie sagt man da, da gibt es ein Verfahren, ich habe Verfahren, ja, und schauen Sie bitte, dass Sie Liquidität bekommen. Ich war damals 15 Jahre und meine Mutter gefragt, was ist Liquidität? Meine Mutter war total einfach strukturiert. Ja, und irgendwie haben wir das dann kapiert. Es geht darum, dass wir Geld in die Kasse brauchen. Ich habe ein Grammophon gekauft am Flohmarkt, habe 40.000 Flugblätter mit meinen Schwestern verteilt. Und siehe da, wir haben die Lager von 3 Schuhgeschäften in einer Woche leeren können, hatten nachher wirklich einen satten Betrag am Konto, konnten unsere Schulden zahlen. Das war der erste Punkt. Da haben wir gedacht, wow, das hat irgendwas. Psychologie, Marketing, das könnte was werden. Das zweite war, ich habe meine Matura gemacht und irgendwie war mir Fahrt und ich war zuvor in Berlin und habe die Berliner Mauer gesehen und das war wirklich beeindruckend. Eine Mauer, die geht durch die Stadt durch. Die Stadt ist geteilt auf der einen Seite Sex, Drugs and Rock'n'Roll, auf der anderen Seite der totale Entzug, Kommunismus, alles nur grau und schwarz. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war wirklich grausam. Und ich habe mir gedacht, okay, am 13. August 1981 ist der 20. Jahrestag der Berliner Mauer. Ich teile unsere Stadt. Und habe das mit ein paar Freunden gemacht. Das waren ja mutige Typen. Wir haben eine Mauer gebaut beim Ursulinenhof, dass die Straßenbahn nicht fahren hat können. Sind verhaftet worden. Eigentlich nicht, weil wir politisch aktiv waren, sondern weil die Mauer einsturzgefährdet war. Wir sind dann auch im Gefängnis wirklich gelandet. Das war schier, ja. Und es ist dann auch durch die Nachrichten gekommen. Und ja, der Landeshauptmann hat das gehört, sagt er, eigentlich 20 Jahre Berliner Mauer. Das ist ja eigentlich toll, ja. Ich habe sofort professionelle Baumeister gekriegt, Ziegeln. Ich habe alles machen können. Wir haben dann 19 Meter Mauer aufgebaut und haben damals schon ein Gedenken in Linz gemacht für 20 Jahre Berliner Mauer mit der Aussage, wir sollten es vermeiden, Mauern zu bauen. Mauern kann abgebaut. Und es war dann eine Titelseite in der Frankfurter Allgemeinen und eine Zeit in Bild-Sendung. Das war dann der zweite Punkt, wo man dachte, wow, das interessiert mich. Dann habe ich studiert. Habe einen sehr guten Professor gehabt und gute Assistenten. Und irgendwann hat halt der Professor Kulubi gesagt, Rainer, magst du, war ich schon fertig, magst du nach Wien gehen? Zu dem noch Merlicek? Sag ich, ja. Und dann bin ich dort gelandet und dann habe ich in 3 Jahren, glaube ich, so viel wie in 9 Jahren gearbeitet. Das war wirklich schlimm. Ja. Von der Früh bis am Abend, mein Chef, mein damaliger, ist gerade 80 Jahre geworden und ich habe ihm gratuliert, zurückgeschrieben, ja, das war damals wohl eine anstrengende Zeit für Sie. Ich habe kein Privatleben gehabt. Aber das war dann insofern interessant. Ich habe gesehen, dass es unterschiedliche Typen von Agenturen gibt, weil ja für Wettbewerbsbeobachtung verantwortlich war. Und da hat man natürlich gesehen, es gibt schon erste Agenturen, die setzen Computer ein. Es war nicht in Österreich. Und dann war es halt so, dass Apple Computer in Österreich aufgetaucht ist. Und ich hatte die Möglichkeit, einen Apple Macintosh zu kaufen. Um 240.000 Schillings. War ein Vermögen, Kredit aufgenommen und alles. Und habe eine Firma gegründet unter dem Namen Data-Based Marketing Services. Ich wollte Datenbank, basierte Kommunikation starten, das hat keiner verstanden. Wenn irgendwo die Firma vorgestellt haben, dann haben wir gesagt, was machen Sie? Data-Based Marketing Services, was ist das? Und dann habe ich gesagt, Reichel und Partner Werbeagentur und die Geschichte hat sich erledigt und das hat jeder verstanden. Und einer meiner ersten wirklich tollen Kunden war dann der Dietmar Eibel von Intersport Eibel. Ich habe das Unternehmen, glaube ich, 25 Jahre begleitet und der hat den Computer kapiert. Und er sagt zu mir, ich kann ihn nicht bedienen, aber die Dame, die da neben ihnen sitzt, die schon, sage ich, ja. Sagt er, ja, die würde ich gerne abwerben. Sagt er, Herr Eibel, ich habe gerade diese Dame von Kicker abgeworben, sie war die Marketingleiterin. Die Visitkarten sind noch frisch gedruckt, das macht nichts, ich zahle Ihnen die Visitenkarten. Und das war der Beginn einer großen Freundschaft, wo dann wirklich Marketing gedacht werden konnte, weil wir ein Team hatten, wir haben das ganze Unternehmen verändert. Wir haben Verkäufer gesucht, die den Sport betreiben, den sie auch verkaufen. Das heißt Bergsportler in der Bergsportabteilung, Radlfahren. Dann haben wir das Ding mit den Skifahrern gemacht, dass wir einfach Busse organisiert haben, den Kindern auch gezeigt haben, die schönen Skigebiete in Salzburg. Und das aber wirklich zu einem sehr günstigen Preis. Und das Konzept ist total aufgegangen. Und zum Schluss haben wir 1,8 Millionen Daten gehabt. Ja. Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will eigentlich viel mehr machen als klassische Werbung. Wir haben heute die klassische Werbeagentur, die Digitalagentur, die Mediaagentur, die Event- und Incentive-Agentur, die ja auch irgendwie schräg ist. Wir haben in 33 Jahren in 68 Ländern der Welt Events gemacht. Es gibt kein vergleichbares Unternehmen. Und so ist es halt weitergegangen, ja. Dann ist das explodiert.
Ist so passiert. Aber natürlich auch, weil du diese Visionen hattest und einfach gemerkt hast, du kannst da was bewegen. Und jetzt warst du immer sehr, sehr mutig unterwegs bei deinen Geschichten. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, okay, nicht jeder baut eine quasi Berliner Mauer quer über die Landstraße. Wo würdest du sagen, darf denn Werbung so mutig bleiben, auch in Zeiten wie diesen? Und wo hat Werbung auch irgendwo Grenzen?
Ich glaube, Werbung muss wieder mutig werden. Bin überhaupt nicht zufrieden mit der Qualität, was Reichel & Partner momentan produziert. Bin auch nicht zufrieden mit der Qualität, die momentan in Österreich und auch in Deutschland herumhängt. Wir sind assimiliert von internationalen Strukturen. Wir haben hier in Österreich in entscheidenden Stellen nützliche Idioten, die nichts mehr entscheiden dürfen. Und dementsprechend ist die Qualität von Werbung. Und ich sage einfach, Werbung kann Spaß machen. Werbung kann total toll sein. Werbung braucht eine Idee, die interessant ist. Die muss der Zielgruppe gefallen. Euch muss das mehr taugen als jemanden Alten, weil ihr natürlich in einem jungen, kaufkräftigen Alter auch seid. Ja, und das Leben auch vor euch ist. Ja. Und das hat Werbung momentan alles verloren, auch durch die Digitalität. Wir sind, ich glaube, Digitalität ist auch ein gewisser Killer für Ideen. Und jetzt haben wir die große Chance. Also wir hatten einige Jahre, da haben die Grafiker dann in so Stock-Archiv-Katalogen gesucht und dann haben sie irgendwelche Büdeln rausgenommen und dann haben wir eine Wettbewerbspräsentation gehabt und der Kunde hat gesagt, ah, lustig, ich habe von drei Agenturen dasselbe Bild bekommen. Klar, weil alle haben dieselbe Suchlogik gehabt auf Google und so ist es dann auch passiert. Jetzt mit künstlicher Intelligenz haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ja. KI ermöglicht uns, Ideen zu verwirklichen, Ideen darzustellen, an Kunden zu präsentieren und auch umzusetzen. Umzusetzen, Klammer auf, rechtliche Rahmenbedingungen beachten. Aber das ist eigentlich das Irre. Und meine persönliche Vision ist einfach die, ich denke mal, die Welt braucht Kommunikation, die Demokratie braucht Kommunikation, die Gesundheit braucht Kommunikation, es gibt so viel, der Klimaschutz braucht Kommunikation, es gibt so viele tolle Themen, die nicht an den Konsum direkt gebunden sind. Ich kann als Werbeagentur auch ganz sinnvolle Sachen machen und das tun wir auch.
Weil du schon die KI angesprochen hast, übrigens das Digital Days Logo stammt aus der Feder von Reichel & Partner, also ist immer nur gut, muss man echt sagen.
Lisa Maria, das kann man
also wirklich, wirklich cool. In Zeiten von KI, jetzt habe ich vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit der Doris Christina Steiner, die mal bei Jung von Matt Agenturchefin war, die da viele Sachen gemacht hat und die hat halt schon auch gesagt, sie ist auch morgen übrigens bei den Digital Days zu hören, die KI produziert ganz, ganz viel Durchschnitt. Wenn man wirklich wieder Exzellenz haben will, braucht es dann doch wieder den Menschen. Wie würdest du das sehen?
Ja, sie zitiert ihren ehemaligen Chef, den Jeremy Matt, der das in einem Interview auch gesagt hat. Und da gebe ich ihm absolut recht, dass wir durch KI total im Durchschnitt landen. Und Durchschnitt wird nicht verkaufbar sein. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie überdurchschnittliche Strategien und überdurchschnittliche Ideen und Kreativität liefern. Und den Punkt haben wir erst erreicht. Die ersten Kunden sind schon auf den Nasen gefallen. Und das war damals so, wie ich den Computer gekauft habe von Apple Macintosh. Da haben die Kunden danach geglaubt, sie kaufen Computer, und die Söhne und Töchter haben Logos entwickelt, haben Schriften gezerrt. Das hat schrecklich ausgeschaut. Der Prozess hat 2-3 Jahre gedauert. Dann sind die auf die Idee gekommen, das ist doch nicht so gut. Und es gibt halt schon Professionalität. Und ich glaube einfach, mit KI ist es ganz einfach. KI ist ein wunderbares Werkzeug, mit dem wir wunderbar arbeiten können und mit dem wir unsere Ideen darstellen und verwirklichen können. Sie ist auch mega gefährlich, wenn die KI mit uns spielt. Wie also der Sam Altman, der Gründer von OpenAI, sagt, er weiß auch nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Ja. Mit der KI, das weiß keiner von uns, aber es ist fantastisch, was da abgeht. Aber die KI ist nicht euer Problem, ich sage wirklich euer Problem, weil ich zu alt dazu bin. Das Problem für euch werden sein die Quantencomputer. Und bitte erinnert euch an den 15. Oktober 2025. Quantencomputer wird es in 15 bis 20 Jahren in Serienreife geben. Normaler Computer arbeitet sequenziell, der Quantencomputer in Echtzeit. Ein Quantencomputer kann innerhalb von einer Bruchteil von Sekunden alle Codewords einer Bank lösen. Und der Quantencomputer ist eine komplett andere Technologie. Ja, aber schneller als Lichtgeschwindigkeit. Quanten bewegen sich schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und das wird auch für die Kommunikation wirklich steil werden, weil wir glauben jetzt, KI ist das Nonplusultra und das Ende der Fahnenstange. Na, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich wissenschaftlich beschäftigt, mich viel damit. Und das Thema der Quantenphysik, da darfst du nicht unterschätzen.
Können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Wenn wir nur mal ein bisschen bei der Werbung bleiben, was macht denn für dich so eine wirklich gute Werbekampagne aus? Was braucht die, damit es nur ehrlicherweise irgendwen vorm Ofen hervorlockt? Weil du hast, wie du gesagt hast, digital, wir haben quasi eh alles zur Verfügung. Wie kann man denn überhaupt noch ankommen bei den Leuten? Was braucht's?
Ich glaube, es ist Gesamtkonzept. Es ist die Synergie aller Marketing-kommunikativen Instrumente, die ineinander wirken, und die Impulse über verschiedene Kanäle gleichzeitig ergeben. Die brauchen natürlich im Hintergrund eine starke Idee. Die Idee muss interessant sein. Sie muss zur Zielgruppe passen, zur Marke passen. Sie muss über mehrere Jahre spielbar sein. Und sie muss über alle Kanäle spielbar sein. Und da ergibt sich daraus natürlich, dass sie über TikTok ganz anders kommunizieren muss als über die Oberösterreichischen Nachrichten zum Beispiel. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wer von euch liest eine Tageszeitung in gedruckter Form? Ah, es gibt noch ein paar. Ja. Und wer in digitaler Form?
Also zum Glück
haben
wir es aber aufgesagt.
Und wer in digitaler Form? Na, ich habe nämlich mit der Lisa, waren wir letzte Woche mit Schülern zusammen, da waren 180 Schüler, da hat einer aufgesagt, dass er nur eine Tageszeitung liest. Und dann, glaube ich, 15 haben aufgezeigt, dass sie digital lesen. Dann haben gesagt, wie informiert sie euch eigentlich? Naja, das war Instagram und TikTok. Und das sind schon Themen, die uns berühren, gell?
Absolut. Das ganze Thema auch der Medienkompetenz. Aber ich bin ja schon fast froh, dass Menschen überhaupt noch lesen. Also auch nicht mehr nur selbstverständlich, dass das passiert. Oder Podcast hören, das hilft natürlich auch unfassbar, und deshalb ist es auch schön, dass wir diese Breite haben, dass wir möglichst viele Leute auch erreichen können. Wenn du so an deine Historie jetzt zurückdenkst, an die vielen, vielen unzähligen Kampagnen, die ihr gemacht habt, was wäre eine, wo du sagst, boah, das war so richtig cool, also auf die bin ich ehrlich stolz, da haben wir wirklich Impact erzeugt, da haben wir was erreicht, das war wirklich outstanding. Fällt da was ein spontan aus?
Das war auf alle Fälle Honda im Jahr 1993. hatten wir einen Hypnosespot im Fernsehen und im Radio. Das ist ein Hypnosespot von Honda. Gehen Sie hin zum Honda-Händler. Gehen Sie hin zum Honda-Händler. So ungefähr ist das gegangen. Und ich hatte damals einen Vertrag unterschrieben. Wir haben tatsächlich, also, wir hatten einen Japaner, der den Vertrag mit uns gemacht hat. Damit fängt das Ganze an. Japaner sind coole Typen. Der hat gesagt, Mr. Reichel, er würde mich gerne an jedem verkauften Auto beteiligen und dafür verdient die Agentur grundsätzlich mal nichts. Und ich war jung und hungrig und habe mir gedacht, super, das machen wir. Und ich hatte das Glück, dass wir im Hintergrund auch den Ayrton Senna hatten, der natürlich auch damals sehr bekannt war. Und wir hatten in der Zeit dann 5 Jahre hinweg extreme Verkaufserfolge. Und irgendwann ist der Takeshi Kera, dieser Japaner, zu mir gekommen, sagt, ich tat gern den Vertrag wieder ändern, weil sie verdienen zu viel. Und haben wir dann auch gemacht. Ja. Aber das war eigentlich sehr, sehr schön und legendär. Aber die schönsten Kampagnen sind eigentlich nie erschienen, weil die Kunden zweig sind und weil wir als Agentur schwach sind, eine Idee umzusetzen. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein, auch im Kontext KI, dass wir extrem starke Kreative brauchen, die Ideen verteidigen, weil auf Kundenseite, bist ausgenommen, sitzen nicht immer die wirklich tollen Leute. Es gibt halt auch Leute, die sehr risikominimierend sind und die lieber etwas abbremsen. Und das ist natürlich gefährlich. Und normal ist generell gefährlich. Aber ich muss Ihnen eines sagen, wenn wir zuerst über Visionen am Anfang gesprochen haben. Ich glaube eines, die meisten Menschen scheitern nicht daran, dass sie sich zu hohe Visionen oder Ziele gesetzt haben und diese nicht erreichen. Die meisten Menschen scheitern im Leben daran, dass sie sich zu geringe Ziele gesetzt haben und diese dann auch erreichen. Das heißt, die sind relativ bald zufrieden. Und dann irgendwann ist die Zufriedenheit auch schon langweilig. Und dann merke ich auch, da gibt's dann die innere Kündigung. Das passiert auch bei reicheren Partnern, bei manchen Mitarbeitern. Aber auf Kundenseite merkt man das, wenn dieser Spaß nicht mehr da ist. Ja. Da muss man dran arbeiten, dass man wieder Spaß hat. Dass man Freude hat. Ja. Und ihr seid so jung. Ihr habt eigentlich die Welt in der Hand. Und gebt's Gas, seid's nicht feig. Das ist eigentlich der größte Wunsch, den ich hätte.
Genau, diesen Hunger, den du vorher erwähnt hast. Wie schafft man es denn als Agenturchef, und du hast doch eine gewisse Größe in deiner Agentur, die jetzt, wo du wirklich viele Leute hast, diesen Hunger auch beizubehalten? Ich meine, über so viele Jahrzehnte die Dynamik am Laufen zu erhalten, sich vielleicht auch immer wieder neu zu erfinden. Wie hast du das gemacht?
Ja, das ist in den ersten 3 Jahrzehnten oder 2,5 Jahrzehnten ziemlich gut gegangen. Ja. Wenn man viel Kraft hat, kann man Menschen mitreißen und motivieren. Und man wird natürlich auch ein bisschen älter. Das kommt auch dazu. Ja. Und das muss ich als Rainer Reichel lernen, loszulassen. Das werde ich auch tun. Und übergibt es einem jüngeren Team. Und die werden das gut machen. Bin ich voll davon überzeugt. Ja. Aber man darf nicht glauben, man darf immer alles selber machen. Wobei, ich bin eh viel zu stark involviert, leider. Aber eigentlich, du musst loslassen lernen. Es ist wie bei Kindern. Lass den Kindern die Leine ein bisschen locker, dann werden sie immer wieder zurückkehren. Wenn du die Leine zu straff ziehst, dann ziehen die Kinder auch dran. Dann funktioniert nicht. Ja. So einfach ist das.
Und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend auch Freiheiten geben und sie führen, aber auch tun lassen. Ich glaube, das ist immer diese Kombination, das zu schaffen. Jetzt hast du das angesprochen, wenn man viel Kraft hat, dann kann man das ziehen und dann kann man tun. Und jetzt, du sprichst ja auch sehr offen drüber, hattest du vor einigen Jahren eine Diagnose, die viele als niederschmetternd wahrscheinlich bezeichnen würden. Wir sitzen heute aber immer noch da und das ist die schöne Nachricht, dass wir hier gemeinsam plaudern können. Wie hat sich denn das für dich auch dann verändert, deine Sicht der Dinge vielleicht auch verändert, die Sicht auf deine Firma verändert, aber auch persönlich vielleicht? Dass also, du uns ein bisschen Einblick gibst.
Ich kann mir überhaupt nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ja. Das ist einmal das Gute. Man kann aus jeder Krise gut herauskommen. Und ich hatte die Diagnose Darmkrebs mit Metastasen in der Leber und Lunge. Bin dann auch in der Leber operiert worden und habe alle 2 Wochen eine Chemotherapie seit 9,5 Jahren. Und ich lebe. Ja. Das ist das Gute. Weil ich leben will, das haben wir wieder bei der Vision. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, sage ich da jetzt nicht, ein gewisses Alter, das ich erreichen möchte. Und da habe ich auch gemerkt, mein Job, nämlich, wir haben natürlich auch für viele Unternehmen Visionen entwickelt. Ja. Und diese Kraft der Vision, wenn man das verinnerlicht, da kann man sich enorm selber damit auch motivieren. Also es funktioniert nicht nur für Unternehmen, dass man eine gute Stimmung in der Firma reinbringt, einen Optimismus aufbaut. Es funktioniert auch bei Personen ganz gut. Und da bin ich das beste Beispiel dafür. Und ich muss eins dazu sagen, bei mir melden sich viele Krebspatienten, das ist so mein Nebenjob momentan, Kopf hoch, Krebs ist kein Todesurteil. Bei den Kleinkindern haben wir Überlebenschance mittlerweile von 80%. Bei Brustkrebs geht es auch in die Richtung. Und habe mittlerweile so ein bisschen eine Leidenschaft entwickelt. Bin Vice President des Salzburg Cancer Research Institutes. Beschäftige mich mit dem Thema Tumore schon sehr, soweit ich es überhaupt verstehen kann. Aber da rennt da in der Medizin vieles falsch und das wäre schon wieder so ein super Kommunikationsthema, dass man den Leuten nicht die Hoffnung nimmt, sondern die Hoffnung gibt. Und das ist genauso, wenn wir an Sanierungen gearbeitet haben. Wir haben einige Unternehmenssanierungen begleiten dürfen, die auch gut ausgegangen sind. Ein paar sind nicht gut ausgegangen. Das Wichtigste beginnt, Kopf hoch, schau nach vorn, keinen Blick zurück und lass dich nicht ablenken von dem, was du vorhast.
Und diese Geschichte, weil du auch gesagt hast, Kommunikation, du kriegst es ja aus deinem Leben gar nicht raus. Also du denkst ja immer sofort auch in Botschaften. Du hast ja auch jetzt mit Meducate dich mit dem Thema Gesundheit, Medizin in diesem Aspekt auseinandergesetzt. Magst du uns einen kurzen Einblick geben? Um was geht's da?
Also Meducate ist wirklich ein spannendes Projekt. Es wurde am Krankenbett entwickelt mit meinem Chirurgen. Wir haben einfach mal gefragt vor der OP, Herr Professor, wie informieren Sie sich? Ich sagte, naja, geht auf diverse Veranstaltungen und auf YouTube. Ich sage, YouTube, wie sicher ist das? Sagt er, na, überhaupt nicht, aber da kann ich dann den Kollegen anrufen. Und na gut, ich habe dann meine OP gehabt, bin aufgewacht, er ist zu mir gekommen, sagt, alles gut gelaufen. Sag, Herr Professor, ich habe eine Idee, wir machen Netflix für Chirurgen. In dieser Idee stecken mittlerweile von Reichel und Partner 3,5 Millionen Euro. Wir haben das produziert in Kiew mit, also es ist Top Software, könnt ihr euch ja auch anschauen, Med U Kate, Med für Medizin, U für Du und Kate für Education.com ist ein Medical Education Network für Chirurgen weltweit und die Idee ist, ich habe mir dann gedacht, ich möchte eigentlich in den finstersten Ecken der Welt das Wissen aus Europa, aus Amerika, von den entwickelten Ländern bringen, weil damit könnte man wirklich Menschenleben retten. Und das haben wir gestartet. Ich meine, es ist alles andere als ein finanzieller Erfolg. Es ist wirklich ein Sozialprojekt. Jedem, dem ich erzähle, gefällt das auch. Ja. Es wird wahrscheinlich ein Sozialprojekt auch bleiben. Aber das macht nichts. Am Ende des Tages ist es ein cooles Projekt. Und wir haben mittlerweile 600 chirurgische Operationen von der Viszeral- und Thoraxchirurgie. Aber wir wollen genauso Urologie, Gynäkologie. Also alle Bereiche, wo manuell gearbeitet wird am Menschen. Und da geht es darum, dass wir Operationstechniken zeigen, die Videos didaktisch aufbereiten, hier in Linz, das machen wir im Studio E. Und dass man mit diesem Material, das wird dann über die KI vertont und gesprochen, ja, einfach Chirurgen weltweit erreichen und vor allem auch junge Ärzte dazu motivieren, in die oder Ärztinnen natürlich auch, in die Chirurgie zu gehen. Das ist komplett wichtig, weil es geht weltweit. Wir werden alle älter, wir werden alle früher krank und das ergibt, dass wir enorm viele Ärzte brauchen. Und das, was die Bundesregierung in Österreich anstellt, das ist der absolute Rohrkrepierer. Wir verhindern den Zugang zur medizinischen Ausbildung und eigentlich sollte man den fördern, weil eure Generation und folgende Generationen werden das brauchen, ja.
Man merkt schon, dass du hast ganz, ganz große Leidenschaft. Und das, was ich ja auch immer bei dir bewundert habe, und wir haben uns, wie gesagt, wöchentlich gematcht, muss man sagen. Wir waren uns auch nicht immer einer Meinung, aber das war auch gut.
Du warst eine angenehme Kundin.
Ja, danke sehr. Das wollte ich jetzt gar nicht hören. Aber ich habe es auch immer sehr genossen, dass wir uns gegenseitig challengen konnten. Und das, was wir schon immer auch bei dir bewundert haben oder ich bewundert habe, ist, du bist so ein Umsetzer. Was würdest du denn vielleicht auch anderen für einen Tipp mitgeben? Wir kennen das. Wir zerreden wahnsinnig gern Probleme. Wir zerreden Ideen, bis dann erst spät ist und dass wir es erst nicht umsetzen oder wir haben so glatt gebügelt, dass dann fad ist. Wie kommen wir denn vielleicht besser ins Tun, ins Umsetzen? Hast du einen Tipp für uns?
Also ich glaube schon, das hat der liebe Goethe schon gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Wichtig ist, wenn man eine Idee hat, einen Gedanken, los drauf. Einfach mal, wenn man davon überzeugt ist, machen. Und man muss natürlich auch andere immer wieder überzeugen. Und man sagt dann, gehen die mit oder nicht? Wenn die nicht mitgehen, dann ist die Idee vielleicht nicht so gut manchmal. Oder gehen die mit, dann kann man auch sehr schöne neue Dinge angehen. Ne? Und gerade in Unternehmungen ist es so, ich meine, viele von Ihnen sind, nehme ich an, im Marketing und im digitalen Marketing und decken nur einen Bereich ab. Ja? Und die empfehlen, holt die Leute, die Kollegen zusammen, bildet interdisziplinäre Teams und setzt die Ideen dann auch um, macht eine Timeline und setzt sich Ziele, bis wann was umgesetzt wird. Ich glaube, Disziplin ist im Marketing etwas total Wichtiges. Und wenn man diese Disziplin hat, dass man sagt, okay, ich würde es wirklich machen und das möchte ich bis zum erledigt haben, dann ist es eigentlich ein guter Punkt. Also es scheitert bei den meisten am Willen. Oder dass man einfach sagt, okay, macht der andere. Ja. Und das ist, möchte ich auch noch sagen, das ist Nichtstun. Das ist ja etwas, was mich total beschäftigt. Ja. Man muss überlegen, wie viel Untätigkeit verträgt eine Demokratie. Ja. Und es beteiligt sich keiner mehr an der Demokratie. Es passiert wenig, ja. Und das öffnet Tür und Tor für extremistische Kräfte in unserem Land. Und ich vergleiche die Zeit schon auch mit der Zeit von 100 Jahren. Und wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann ist das ein sehr gefährliches Momentum, dass wir zwar überall mitreden, wir schudern, wir finden manche Dinge nicht so gut, ja. Aber wir dann nichts, ja. Und das wird eines der Kernprobleme sein, ja. Fürchte ich fast.
Da sind wir alle dann gefordert, vielleicht doch mal hinzugreifen und was zu tun.
Jetzt, auch im Kleinen.
Sind wir schon so ein bisschen, es blinkt schon gelb. Also ist ja wurscht, wir nehmen uns die Zeit doch noch. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was würdest du sagen, war die cleverste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn und welche war die vielleicht schmerzhafteste oder die echt einfach schief gegangen ist, aber du gleichzeitig am meisten gelernt hast daraus?
Die beste Entscheidung war, als ich meine Frau kennengelernt habe, weil ich habe das Unternehmen mit der Silvia Reichel gegründet. Die ist immer im Hintergrund, die ganze Zeit, also 37 Jahre. Aber ohne Silvia hätte das Ganze nicht gestimmt. Und wir haben ja wirklich mit Null begonnen. Also wir haben eigentlich mit Minus begonnen, so muss man sagen. Ja. Und du brauchst einen Wegbegleiter, einen Sparringpartner, jemanden, den du vertraust, das ist auch wichtig. Damit du stark wirst, du brauchst ein gutes Umfeld. Ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass wir liebe Kinder haben, die auch im Unternehmen sind, die von Werbung begeistert sind. Das gehört alles dazu. Und was war der zweite Teil deiner Frage?
Heute wird man sagen, was war so der größte Fail? Wo hast du am meisten gelernt, weil es echt mal schief gegangen ist?
Ja, am meisten gelernt habe ich, wir haben 15 Jahre Marino-Parfümeries in Österreich aufgebaut. Das war dann wirklich super erfolgreich. Und wir hatten dann auch mit dem Marionot-Team in Österreich die Aufgabe, die Verkaufsverhandlungen grafisch und mit Charts zu untermalen, ja, haben wir gemacht. Und es wurde dann noch verkauft an einen chinesischen Konzern, Orange, Li Ka-shing, der viertreichste Mann der Welt in dieser Zeit. Und der hat genau ein Jahr braucht, dass er die ganzen Strukturen, die wir mit 100 Filialen, mit Erfolg und alles aufgebaut haben, durch Cost-Cutting, ich liebe Controller, durch Cost-Cutting zerstört hat. Und wenn du heute in eine Marino-Parfümerie hineingehst, ist es traurig. Ja? Und das hat natürlich Douglas nutzen können. Und man sieht immer, wenn der eine schwächelt, kommt der nächste und wird stärker. Und das ist eigentlich auch eine der Erkenntnisse.
Zum Abschluss eine Frage. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Also ich glaube, das hat jeder Mensch, dass er andere erkennt und wahrnimmt. Bring ein Beispiel, da waren vier junge Buben da bei mir. Die haben gesagt, na, sie brauchen eine PowerPoint-Präsentation. Sag ich, warum? Na, sie haben da einen Roboter entwickelt und sie suchen einen Investor. Und ich habe gemerkt, wie die Typen aufgestellt sind, das heißt Menschenkenntnis. Und da habe ich dann gesehen, da ist er viel mehr, das sind echte Unternehmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe denen eine große Bank organisiert, einen Kredit, und wir haben nach 5 Jahren das Unternehmen um 200 Millionen verkauft. Und alle sind glücklich. Und die haben einen tollen Job gemacht, aber das war erkennbar. Und das Wichtige ist das, jeder Mensch hat Antennen, die zum Teil verkümmert sind. Aber euer GPS, euer Inneres, sagt euch wirklich genau, woran bin ich, wie tickt er. Und auf das könnt ihr euch immer verlassen. Ich bin einmal in meinem Leben in ein Flugzeug nicht eingestiegen. Das ist eine Woche später abgestürzt mit der Pilotin, die mich fliegen hätte sollen. Und das heißt, vertraue auf das, das ist, gebe ich wirklich ja jedem mit. Ich brauche nicht über Entscheidung schlafen. Entscheidungen kann ich in der Sekunde treffen, weil das Gehirn enorm schnell ist. Ja. Es ist sogar schlimm, wenn ich über Entscheidungen nachdenke, weil dann wird es rational.
Wunderbar, ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Rainer, für dieses tolle Gespräch. Danke und das ist dein Applaus.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.